Backspin. Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe Besuch aus Bietigheim-Bissingen aus dem Schwabenländle, also virtuellen Besuch zumindest. Hallo Cass.
Hallo Emma, ich freue mich hier zu sein mit dir.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich muss zuerst einmal sagen, es ist erstaunlich, wie wenig Schwäbisch man bei dir durchhört. Oder Bietigheim-Bissingen ist, das ist
ja,
Schwabenland, ne?
Ja, voll. Tiefstes Schwabenland sogar.
Ja.
Ja, dazu kann ich dir direkt sagen, also ich kann dir direkt den Grund dazu nennen. Meine Mutter hat tatsächlich bewusst nie Schwäbisch mit mir geredet und hat auch nie diesen Karsten sowas. Das wäre so Schwäbisch so bei meinem Vorname Carsten so. Und sie hat das immer vermieden, mit mir Schwäbisch zu reden, obwohl sie auch selber schwäbisches Mundart-Theater spielt. Also, ja, genau, sie ist da schon richtig deep drin im Schwaben-Game, aber sie hat mich da immer bewusst rausgehalten. Und dafür bin ich überdankbar.
Ich finde tatsächlich auch Schwäbisch mit einem der schlimmsten Dialekte, obwohl ich 8 Jahre lang auch da in der Ecke gewohnt habe. Ich hab's mir hoffentlich auch nicht, also ich glaube, mir hört man es auch nicht unbedingt an, dass ich
Nein.
da lange gewohnt habe. Aber ja, ich finde das wirklich einen der schlimmsten Dialekte. Und ich wohne jetzt in Sachsen, also
Boah, ich weiß nicht. Also da können die gerne auch mal drum competen. Ich glaube, es wäre so, wenn Schwäbisch gegen Sächsisch im Ring steht, dann wird es auf jeden Fall knapp am Ende der Runde.
Das wäre mal nice, so ein Boxkampf irgendwie Schwaben gegen Sachsen. Und dann, wer da dann gewinnt, der hat den besseren Dialekt.
Guck mal, das Ding ist, was ich halt bei Schwäbisch auf jeden Fall herausheben muss, die haben super gute Punchlines. Schwaben haben richtig gute Sprüche, wo man sich so manchmal denkt, wo kommt dieser Spruch jetzt her? Aber ja, ich verstehe es, aber für mich hat es natürlich was Heimelisches, deswegen Heimelisches? Ja, deswegen finde ich es eigentlich ganz süß manchmal. Außer bei Jugendlichen, wenn du halt zu jung bist, dann denke ich mir halt so, Bro, was bist du für ein Hinterwäldler, dass du nie richtig Deutsch reden gelernt hast, sondern so, teilweise hatte ich auch in der Klasse Leute, die so nicht direkt in Bietigheim gewohnt haben, sondern eher so um die Dörfer außenrum. Und das sind dann eher so die Dudes, die dann so von ihren Eltern so dieses Bauernschwäbisch so mitgebracht haben in die Schule auch. Und das war dann immer so, danke, Mama, dass ich nie so wurde. Wirklich.
Ich hatte auch in der Schule echt Probleme. Also gerade die so von den Käffern kamen, ich habe die bis zum Abi teilweise nicht verstanden. Also das konnte ich dann teilweise echt, hatte ich immer noch Sprachschwierigkeiten. Aber wir sind heute eigentlich nicht hier, um über Schwäbisch zu reden, sondern über dein neues Album, was jetzt sehr bald Anfang Dezember, am 8. Dezember, meintest du, erscheint.
Ja.
Es ist dein Debütalbum tatsächlich. Also du machst schon sehr, sehr lange Musik, über 10 Jahre auf jeden Fall. Und jetzt kommt dein Debütalbum. Wie kommt's, dass es bis jetzt noch kein Album gab? Und warum ist das jetzt ein Album?
Das kann ich eigentlich ganz einfach beantworten, weil dieses Album sich zum ersten Mal nach Album anfühlt und halt auch voll von der Produktion und von der Arbeit daran am nächsten an dieses Wort Album rankam für mich einfach. Was ich davor gemacht habe, waren eher, ich habe es immer Tape, EP, Mixtape genannt. So, ich hätte schon sicher einige Projekte vorher Album nennen können, aber es hat sich nicht danach angefühlt.
Aber es war jetzt auch nicht so, dass du so Angst hattest vor dem Konzeptalbum und deswegen so die Sachen immer Mixtape genannt hast, sondern du hast es wirklich einfach nicht gefühlt.
Ja, ich habe einfach gedacht, zu einem richtigen Album gehört einfach mehr, als dass ich alles selber mache. So, dass ich die Beats pick, dass ich die Lizenzen kaufe, dass ich die Cover mache, dass ich die Mixes mache und so. Das war so alles so komplett aus meiner Hand. Und diesmal war es das erste Mal, dass ich bei einem Projekt richtig viel aus den Händen gegeben habe. Das war auch nicht einfach für mich, aber ich habe so gedacht, wenn ich jetzt Leute hab, so denen ich vertraue, Toni und Flego, was musikalisch angeht, vor allem was die Richtung angeht, die wir jetzt eingeschlagen haben für das Album, die kennen sich damit viel besser aus als ich und ich hab so viel aus der Hand gegeben wie noch nie in meinem Leben, wenn es um ein Projekt geht. und auch so viel daran gearbeitet wie noch nie, in einem richtigen Studio aufgenommen, noch ein, zwei Writer mit dabei gehabt bei zwei Songs, die mir so ein bisschen unter die Arme gegriffen haben. Es war eine ganz andere Dynamik und es hat sich einfach nach Album angefühlt, ehrlich gesagt. Ich kann es gar nicht anders erklären.
Wie kam dann die Connection zu Toni und Flecko zustande eigentlich?
So wie das irgendwie meistens ist, Toni hat mich tatsächlich auf Instagram mal angeschrieben, hat mir Beats geschickt, dann habe ich ihm ewig nicht darauf geantwortet, weil ich seine Beats cool, also die Beats, die er mir geschickt hat, cool fand, aber ich habe mich nicht richtig darauf gehört. Habe aber ein paar Skizzen drauf gemacht, immer wieder, aber es war irgendwie nicht so, dass ich ihm was davon zeigen wollte oder schicken wollte und sagen, komm, let's go, lass machen. Und ein paar Monate später, und es war so zu dem Zeitpunkt, als ich dann wusste, das klappt mit der Initiative Musik, so für alle Zuhörer, so, ich weiß nicht, ob man das so allgemein kennt, aber es gibt da immer wieder so vom Staat eine Förderung, für die man sich alle 3 Monate bewerben kann, die dann zum Beispiel ein Projekt fördern, wenn es ihnen gefällt. Also da steckt natürlich viel Bürokratie dahinter, man muss sich dafür wirklich ernsthaft bewerben. Es geht auch nicht so super einfach, aber das ging dann durch. Und dann dachte ich mir, mit wem mache ich jetzt dieses Album? Ich fand Toni ziemlich krass und dann habe ich ihm geschrieben. Nein, er hat mir geschrieben, genau am selben Tag, als ich ihm schreiben wollte. Und das war dann so Schicksal und dann habe ich ihm das auch direkt gesagt, so, Bro, ich wollte dir eh schreiben. Hier, ich habe die letzten Monate Skizzen gemacht für ein Album und lass arbeiten. Und so kam es zustande. Einfach über DMs.
Über DMs. Ja, ist meistens inzwischen glaube ich wirklich der Common Way, so, um sich zu connecten. Was mir noch aufgefallen ist, dass jetzt das neue Album ja auch soundtechnisch schon nochmal in eine andere Richtung ging. Also generell hat sich ja dein Sound sehr entwickelt über die letzten Jahre. Also das, was du ganz am Anfang gemacht hast, bei Ohne künstliche Zusätze, war ja dann schon nochmal was anderes als das, was du jetzt auch schon vor dem Album gemacht hast, auf jeden Fall. Aber ich fand jetzt bei dem neuen Album war es nochmal sehr viel elektronischer, teilweise auch tanzbarer. Also man hat ja schon da so ein paar dancey Tracks drauf teilweise. Wie kam das zustande? Gab es da irgendwie so eine Inspiration, die du hattest da für diesen Sound? Oder wie hat sich das entwickelt?
Ich war ja eh schon immer so ein kleiner Genrebender und ich bin so jemand, mir wird es super schnell langweilig. Und das ist mir auch über die Jahre immer wieder zum Verhängnis geworden, weil ich es halt liebe, mich von Projekt zu Projekt irgendwie neu zu erfinden und so. Und ich habe einfach Real Talk vor dem Album kein Bock mehr auf Musik gehabt, weil ich mir so dachte, was zum Teufel soll ich machen, was mir jetzt noch Spaß macht, wo ich mich neu ausprobieren kann und so. Und ich sag dir ganz ehrlich, die meisten Skizzen davon, die ich gemacht habe, die jetzt so oder so ähnlich auch auf dem Album sind, die waren davor gar nicht elektronisch. Ich habe wirklich das ganze Soundbild habe ich Toni und Flego in die Hand gegeben und habe gesagt, Jungs, das ist eure Art von Musik, ihr kennt euch damit aus und ihr macht das so. Ich wollte auch gar nicht zu viel, also klar, man hat immer einiges auszusetzen und hier und das, aber so noch nie habe ich halt so wenig daran mitgearbeitet am Sound, weil ich einfach so Bock hatte, was Neues zu machen und gesagt habe, ich nehme mir jetzt diese 2 Jungs an die Hand, die sich damit so gut auskennen und vertraue denen einfach mal und sag, let's go, lasst mal machen. Einfach mal einen anderen Approach finden, Musik zu machen, als ich es davor immer gemacht habe. Das war meine große Motivation hinter dem Sound auch, genau.
Was ich auch ganz lustig fand, ist, du hattest in der wundersamen Rap-Woche 2022, hattest du gemeint, so dein Vorsatz ist, dass du mehr Singles droppst irgendwie und so teilweise, also jede zweite Woche. Und es ist ja jetzt quasi irgendwie so, dass das Gegenteil passiert mit, du hast jetzt ein Album rausgebracht. Wie kam die Entscheidung? Also klang ja schon, wie als wäre das sehr harmonisch gewesen, aber hast du mal versucht, tatsächlich dieses alle 2 Wochen irgendwie was rauszuhauen oder
doch nicht? Nee, schwierig. Ich weiß, dass das auch mein Plan war und ich war auch voll hype darauf, Aber so ist es halt im Leben. Man nimmt sich was vor und dann macht man es doch nicht, um dann irgendwie was anderes zu machen. Und im Endeffekt war das halt einfach, wo ich dann mir so dachte, was bringt's jetzt wieder, mir meine BeatStars-Beats zu kaufen und alles selber zu machen und alle 2 Wochen was rauszuhauen. Komm, lass doch lieber mal irgendwie was Ernsteres machen und an einem größeren Projekt arbeiten, so. Genau, und das war eigentlich einfach der Grund. Es ist bei mir andauernd so, dass sich so meine Motivation ändert oder worauf ich gerade Lust habe, was ich gerade Lust habe zu machen. So, ich habe auch letztens gesagt, ich mache jetzt wieder straight up Rap und dann habe ich es doch nicht gemacht. Also ja, ich hab halt immer Bock auf was anderes. So, wie gesagt, es wurde mir wahrscheinlich auch schon öfter zum Verhängnis. Ich hätte öfter einfach so weitermachen sollen, wie es gerade gut gelaufen ist, aber wenn es mich nicht glücklich macht und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann geht's einfach nicht. Genau.
Aber wie ist denn so das Feedback aus deiner Fangemeinde? Also gibt's da auch Leute, die sagen so, ey ja, mach mal wieder so, rap doch mal wieder richtig?
Ja, natürlich, gibt's immer, aber es geht eigentlich. Es geht tatsächlich so. Ich muss dazu sagen, so jetzt die Singles und die Sachen zum Album, es ist halt so ein krasser Bruch, wie ich ihn noch nie drin hatte. Alles war immer, jede Entwicklung, die ich hatte, war immer sehr organisch. Die hier war jetzt wirklich, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt komplett Genre brechen, um wieder Bock zu haben, was Neues zu erleben in Musik. Genau, und deswegen, was wollte ich jetzt sagen? Was war die Frage?
Wie das Feedback von deiner Community genau. Ist so.
Dadurch war es relativ wenig, weil die Singles jetzt und so, die, ich weiß auch nicht, wir sind auch schon wieder in einer anderen Zeit, das ändert sich irgendwie gefühlt auch jedes halbe Jahr, aber so vom Ding her läuft es. Eigentlich ist es ehrlich gesagt nie schlechter gelaufen, so vom Feedback und von den Streams und so her. Aber so vom eigenen Gefühl her ist es einfach super geil zu wissen, endlich mal was Neues gemacht zu haben und so.
Das heißt, es ist dir auch wichtiger, dann am Ende zu sagen, so okay, egal wie es ankommt, ich stehe dahinter und ich feiere das.
100%, weil, also natürlich ist dieses Ganze von außen lässt einen natürlich nicht kalt und so. Das würde ich niemals sagen. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es besser läuft oder so. Und es ist ja auch noch nicht zu Ende. Aber für mich ist es halt einfach wieder ein neues Projekt, was Neues für meine Diskografie, was für mich einfach geil ist, wenn ich so von 2013 bis jetzt alle meine Tapes und so durchhöre. Und dann kommt dieser Bruch und mal gucken, was danach kommt. Also es wie gesagt, es ging mir dann am Ende dabei wirklich darum, persönlich einfach zufrieden damit zu sein, mich wieder getraut zu haben, was Neues zu machen. Das war meine Hauptmotivation dahinter. Und am Ende macht man ja Musik im Kern auch nicht dafür. Das ist alles, dieser ganze Druck, den man sich macht, der kommt immer erst, wenn das Album so gut wie fertig ist und man langsam releasen muss und so. Das ganze Schöne an Musik passiert ja vor dem Release. So. Und danach, wenn man Auftritte hat zum Beispiel. Aber so die Promo-Phase an sich und das Releasen ist für mich persönlich das Schlimmste. So an dem Ganzen. Aber die Magie ist davor passiert beim Album machen und das ist mir halt so viel wert und vor allem halt auch dadurch Toni und Flego kennengelernt zu haben, die mit mir als Produzenten wirklich hands-on arbeiten wollen, was ich so auch bisher noch nie hatte in meinen ganzen Jahren, was vielleicht auch an mir lag, so, weil ich zu picky war, aber ich habe mir auch einfach gesagt, Bro, du musst jetzt ein bisschen vertrauen. Du musst jetzt den Leuten ein bisschen vertrauen mit den Sachen, die sie gut können, mit denen sie sich auskennen. Und deswegen war allgemein dieser ganze Prozess, dieses Album zu machen, war so viel einfacher für mich persönlich auch, als es in der Vergangenheit war. Und ich habe mir einfach gedacht, diesen Gefallen muss ich mir auch mal tun, Sachen abzugeben und zu gucken, wie es dann wird und was entsteht, wenn andere noch ihre Hände mit drin haben. Natürlich nicht zu viele, das wäre auch nicht richtig, aber jetzt gerade 2 Produzenten, Serpentine, die Freundin von Toni, eine wundervolle Künstlerin auch, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß, ja, hat auch.
Auf jeden Fall Shoutouts.
Ja, Shoutout Serpentine auf jeden Fall, eine absolute Queen. Und die war auch bei zwei Sessions dabei und hat mir auch bei einer Bridge geholfen, bei einer Hook für einen Song. Und dann hatten wir noch Shoutouts an Dennis, der ist gar nicht in der Szene so wirklich, aber ein super Schreiber, ein Freund von Toni, ein privater Freund, der auch bei zwei Songs mitgeholfen hat, ein bisschen zu schreiben und Ideen zu geben. Und es war so mein erstes Mal, dass ich das so, weißt du, das war für mich, war der dieses Album auch mehr so ein Schritt, einfach allgemein als Mensch offener zu werden und mehr Input zuzulassen. So, kann sein, beim nächsten Projekt werde ich wieder mehr hands-on sein, weil es mir vielleicht teilweise zu viel Freiheit war, die ich den Leuten gelassen habe, wie dumm sich das auch anhört, so. Aber man muss halt lernen und deswegen wollte ich mich einfach öffnen für dieses Album, um Input zuzulassen und nicht alles so stubborn zu machen, wie ich es bisher gemacht habe. Ja.
Auch apropos andere Leute auf dem Album, das übrigens die traurigste Disco der Welt heißt. Ich glaube, wir haben bis jetzt den Titel noch nicht einmal erwähnt. Nee. So, jetzt wisst ihr das auch, wie das Album heißt. Darauf findet man ein Feature. Der Track ist ja jetzt auch schon draußen zusammen mit Mauli. Und das ist generell was sich so ein bisschen durch deine Diskografie durchzieht, dass du sehr viel Features aus so deinem Umfeld und gar nicht wirklich so mit anderen Leuten Features machst. Wie kommt das? Hast du nicht so Bock, mit anderen Leuten zu arbeiten? Oder ist es mehr so eine Angst dann mit fremden Leuten da? Man weiß nicht so richtig, wie es wird.
Ich schäme mich so unfassbar krass, Leute anzuschreiben und zu fragen, hey, lass mal einen Song machen. Können wir mal einen Song machen oder so? Ich bin da super, also ich bin übel offen, übel extrovertiert und liebe Kontakt mit Menschen und mit allen zu reden. Aber wenn es darum geht, nach Hilfe zu fragen oder nach was zu fragen allgemein, bin ich super schlecht drin. Deswegen ist es so nie zustande gekommen mit so vielen anderen, wobei ich aber wirklich tatsächlich übelst Bock darauf habe und ich eigentlich auch Features super gern mache. Aber so, ich war immer so, wenn jemand auf mich zukommt, ich trau mich nicht. Und deswegen bin ich immer so in meinem Kreis geblieben, weil mit Mauli bin ich ja schon seit 10 Jahren, wir kennen uns vom VBT 2013, da haben wir beide mitgemacht, da war ich auch noch ein maskierter OG, Gangster-Rapper, ja. Hendrik Lamar. Und da waren wir so, ich würde ein bisschen sagen, die Außenseiter, weil wir nicht so die Rapper dann mehr waren, so gefühlt, also zumindest nicht von der Mentalität her. So vom Sound her war ich schon noch sehr extremer Rapper, aber von der Mentalität her nicht so. Ich war da auch schon eher mit Mauli zusammen dann drin, so in diesem Game sich viel darüber auch lustig zu machen und so. Und deswegen haben wir uns so gut verstanden und seitdem regelmäßig immer wieder Mauli auf meinen Projekten. Lucky Lux natürlich, einer der besten Lyriker, finde ich. So unglaubliches Talent, Bilder zu malen und in Texten einfach unfassbar. Ist auch einer meiner besten Freunde, der ist ja auch hier aus Bietigheim. Und Mauli ist auch einer meiner besten Freunde geworden über die Jahre. Wir haben uns auch schon öfter gesehen, waren mal im Urlaub zusammen. Und ja, es hat sich bei mir war es immer so, dass ich mich gerne in meinem Kreis aufgehalten habe, gerade was Musik betrifft, aber nicht aus irgendwie kein Bock oder Arroganz oder zu denken, man ist cooler als der Rest oder so, sondern einfach wirklich nur, weil ich immer so, ich habe wirklich Angst vor Ablehnung. So, und ich denke mir dann, wenn mir dann jemand schreibt, ey, ganz coole Lieder, aber lieber nicht. Dann denke ich mir so, oh nee, Alter, fuck, ich bin ja überwack, wie peinlich. Das ist ja so, weiß ich schäme mich dann so und deswegen ist das nie so zustande gekommen. Aber das sind auch wieder so Sachen, wo man sich dann selber im Weg steht einfach. Mhm. Okay, aber ich würde es gerne machen.
An dem Punkt für alle, deine DMs sind offen für Feature-Anfragen.
Ja, unbedingt.
Ihr müsst nur auf den lieben Käse zugehen und dann wird das schon. Was wäre denn so dein, so Leute vielleicht aus der deutschen Bubble, so mit denen du dir ein Feature wünschen würdest? Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich das Mauli gefragt hat, hattest du, glaube ich, Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer gesagt. Ist das immer noch der aktuelle Stand?
Na, Udo Lindenberg gehört jetzt Apache.
Das ist richtig, ja, den hat sich Apache geklaut auf jeden Fall.
Nee, aber ich weiß es gar nicht. Ich bin so, Ich bin so, weißt du, mir wär's super egal. Am liebsten wäre mir auch jemand, der irgendwie 20 Follower hat und mir einfach seinen Song schickt und ich mir denk, bah, oh, wie fett. Mir ist es super egal, wer das wäre oder was für ein Status und so. Mir geht's echt nur darum, dass die Musik halt irgendwie zusammenpasst und dass man was Cooles zusammen erstellen kann. Und ich lass mich halt auch immer super gerne auf andere ein. Ich bin so, ey, schick mir was, was du schon hast, irgendwie eine Skizze, wo du nur ein Part hast oder sowas. Und dann lasse ich mich da super gerne drauf ein. Das sind so schöne Sachen. Ich so geforced, wie gesagt, finde ich immer schwierig. Aber wenn ich jemanden richtig gut finde, wen finde ich denn gerade? Ich finde diesen Berg finde ich super cool. Mhm. Die Blumengarten-Jungs sind super, super krass. Natürlich auch schon unerreichbar mittlerweile. Also
ja, die sind aber, so schnell durch die Decke gegangen.
Ja, aber das
ist der
war,
Wahnsinn
das,
gewesen.
Das war klar. Also ja. als Sammy mir die zum ersten Mal gezeigt hat, bevor Paris-Syndrom und so rauskam, habe ich die Songs schon gehört und habe gesagt, Bro, dieses Gefühl hatte ich das letzte Mal, als ich Crow gehört habe, bevor er rauskam. Krass. Und es bewahrheitet sich langsam so, weil ja, aber das ist so eine Bubble, die ich gerade super gern mag. Diese liebe Menschen-Bubble ist mir einfach super wichtig. Ich hätte niemals Bock, mich mit jemandem irgendwie zu treffen oder Musik zusammen zu machen, wenn ich merke, so, da ist die Seele nicht so dabei, das schwingt nicht so gut, weil ich bin halt eh voll der sensible Typ und das Menschliche ist bei mir so überwichtig. Wenn das nicht passt, dann bin ich halt auch zum Glück so ehrlich und sag so, Bro, ich mag dich gar nicht. So, das ist für mich dann auch kein Problem. Mhm. Ja, genau. Aber ja, so diese Richtung mag ich total gerne.
Du, also diese Sensibilität merkt man ja auch auf jeden Fall auf dem Album. Also du redest auch sehr viel über Mental Health und generell einfach zum Beispiel auch Depressionen auf dem Song Müde. Du hast es auch auf Instagram ja geteilt, dass du jetzt deinen letzten Support-Show absagen musstest, weil es dir mental einfach nicht so gut ging. Und dass du auch auf dem Weg nach Hannover zu Toni, schätze ich dann mal, da ja auch Panikattacken hattest.
Oh, 4, 5 Stück hintereinander, ja. Das war heftig.
Das klang auf jeden Fall sehr krass. Wie bist du denn damit umgegangen? Oder waren das auch so Momente, wo du dachtest so, okay, ey, ich schmeiß das alles hin und
100%.
Ja.
Also in der Timeline war die Hannover-Sache früher, deswegen fange ich damit an. Ich kämpfe da seit 10, 11 Jahren damit. Depressionen, Angststörungen, Panikattacken. Also ich mache da auch gar kein großes Ding draus. Dass ich das irgendwie verstecken will oder nicht ansprechen, so, weil ich es einfach wichtig finde, darüber zu reden. Und hört man ja auch in meiner Musik, dass es mir irgendwie ein Anliegen ist. Ich bin so jemand, für mich ist es immer so, ich möchte die Musik so machen und ich möchte diese Themen auch ernsthaft also angehen. Aber ich möchte nicht in eine Bubble abrutschen, in der man sagt, wir suhlen uns alle zusammen in unserer Traurigkeit. Mhm. Es ist nämlich viel wichtiger, dass auch immer in den Songs und in allem genug Hoffnung dahinter steckt, dass man weiß, dass es weitergeht. Und das ist mir ein super Anliegen, weil das ist bei vielen Künstlern so, dass man wirklich sich eine Bubble erschafft, wo man seinen Safe Space hat, was gut ist, aber wenn man immer nur in seinem Safe Space ist, dann wird man nicht wachsen. So traurig das klingt, es ist zu einfach. Und deswegen ist es mir immer ein ganz großes Anliegen, da auch jetzt direkt dazu zu sagen, es geht bei mir nie darum, dass sich alle mit denselben Problemen irgendwie an einem Ort treffen können, um zusammen traurig zu sein. Nein, darum geht's nicht. Es soll immer darum gehen, dass die Hoffnung im Vordergrund steht und dass es auch wieder besser werden kann. Und Depressionen sind nichts, was immer ist. So, das sind Momente, das sind und deswegen, ja, es ist für mich einfach super, super wichtig, dass dieses Thema ernst besprochen wird, ohne es zu romantisieren. Das ist für mich ein wichtiges Thema bei der ganzen Sache. Und deswegen mache ich das auch in Musik gerne so, dass immer irgendwie ein Hoffnungsschimmer mitwirken soll in der Musik. Und dass niemand irgendwie den Gedanken kriegt, er gibt sich jetzt komplett auf. So, und ich muss mich jetzt auch komplett aufgeben. Das ist nämlich nie der Fall. Und ja, dann bin ich bin nach Hannover gefahren, um wieder zur Story zurückzukommen, mit meiner Freundin, die war dabei. Und auf der Fahrt, es ist erstmal echt gut und es sind 5,5 Stunden halt. Und ich bin ja so jemand, und warum ich das sage halt mit der ganzen Safe Space Sache, ist, weil ich weiß, wie es ist, sich in seinem Safe Space aufzuhalten und nicht mehr rauszukommen. Und wie schwer es ist, dann jedes Mal wieder diesen Schritt zu machen, weil es dann immer wieder ist, als würde man es das erste Mal machen. Dann habe ich gesagt, okay, ich zieh's durch. Ich möchte für dieses Album einfach so meine Energie geben und ich möchte das richtig geil aufnehmen und ich möchte es mit den Jungs zusammen machen. Und dann bin ich nach Hannover gefahren mit meiner Freundin zusammen. Und es war erstmal total cool, aber dann die letzten 1,5 Stunden, es war bei mir so, du fährst ins Ungewisse, du weißt, du hast die Jungs noch nie getroffen, du warst noch nie, einmal kurz in Hannover auf einem Tourstopp, aber nicht wirklich. Und das war für mich dann einfach, dass ich so in den letzten 1,5 Stunden gemerkt habe, auf einmal, scheiße, ich fahre gerade ins Ungewisse, ich weiß nicht mal, was ich heute noch mache und ich muss bei Toni in der WG schlafen, weil mein Airbnb ist erst ab morgen und ich weiß nicht, wie es da aussieht. Ich war noch nie in WGs, ich bin kein, weißt du, was ich meine? Ich war nie viel unterwegs, so, das ist für mich einfach eine andere Welt. So, und dann hat sich das einfach so viel gedreht in meinem Kopf die letzten 1,5 Stunden, dass ich wirklich hintereinander 4, 5 Panikattacken hatte, wo ich so gedacht habe, okay, du drehst nicht um, atmen. Man hat ja so, wenn man lange mit sowas kämpft, hat man ja immer wieder Tricks so, wie man sich vielleicht beruhigen kann, Atemtechniken, also an jeden da draußen, der mit sowas zu kämpfen hat, atmen ist das Wichtigste von allem, weil wenn man eine Panikattacke hat, man checkt selber gar nicht, wie man hyperventiliert und wie man so kurzatmig wird. Und deswegen sind tiefe Atemzüge mein Pro-Tipp Nummer 1, so achtet auf eure Atmung, das ist immer gut. Habe ich dann auch gemacht und dann ging's weg und dann kam's 3 Minuten später wieder. Ich hatte noch nie so viele Panikattacken hintereinander, weil ich immer dachte, ja, man hat eine und danach ist egal. Aber diese Ungewissheit war so schlimm in dem Moment für mich, dass es echt schwierig war. Aber ich habe es durchgezogen und danach war ich stolz auf mich. Und das ist auch, und das genau wieder, da sind wir wieder genau wie bei der Musik. So, weißt du, es ist ein Struggle und es ist nicht einfach, aber dieses Durchziehen und die Hoffnung, die am Ende steht und dieses auf sich stolz sein, ist so viel mehr wert, als sich danach darin zu suhlen, dass man schon wieder aufgegeben hat und es wieder nicht geschafft hat. Jetzt bei dem Konzert von Navy, das war jetzt nochmal eine andere Situation. Das war vor einem Monat circa, da wo ich dir dann auch geschrieben hatte, dass ich hatte wirklich meinen Breaking Point erreicht. Für mich war das, Triggerwarnung, jetzt leben oder jetzt sterben, so wie es ist. Also ich kann es nicht anders sagen, weil ich muss es unverblümt sagen, wie es ist. Ich bin zusammengebrochen, ich habe übelst geweint und habe mir einfach so gesagt, ey, das ist jetzt der Punkt, an dem du wirklich was änderst oder an dem du wirklich sterben wirst. Und das war für mich so, ich hatte zum ersten Mal im Leben wirklich Angst vor mir selber und habe mir gesagt, okay, du musst jetzt mit deinen Gedanken anfangen, produktiv umzugehen und diesen Breaking Point nutzen, jetzt wirklich was zu ändern. Weil das war so eine scary Erfahrung. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie, ob es vielleicht besser wäre, nicht mehr hier zu sein, weil ich mich super wertlos gefühlt habe und immer nur an mir gezweifelt habe und mir eingeredet habe, dass es vielleicht einfach besser wäre oder dass, wenn ich weg bin, Leute mal merken, was sie an mir hatten oder so. Und dabei geht's um keine Fanbase, da geht's mehr um private Dinge. So, weißt du, mir ging's klar. Ich hatte auch schon oft den Gedanken, weil du das ja bei so Celebrities merkst, wenn die sterben und dann auf einmal jeder sich dafür interessiert und dann romantisiert man mit sowas und dann denkt man sich so, nein, bitte nicht, hör auf, so zu denken. Und dann hatte ich diesen Breaking Point und habe gesagt, okay, jetzt wird aufgehört zu kiffen. Also vor allem, dass ich habe nicht normal gekifft. Und ich bin niemand, der da über Songs noch drüber redet, weil ich da nicht super stolz drauf bin. Ich war 2013, war ich 19, 20, da war ich ein junger Kiffer-Rapper und da war das auch noch cool und so. Aber irgendwann wurde mein Verhältnis zu Cannabis einfach abusive. Und ich habe keine, weißt du, man versucht sich immer einzureden, dass es irgendwie es ist die individuellste Droge der Welt wahrscheinlich. Es ist bei jedem anders. Aber ich habe persönlich mir versucht einzureden, ja, ich kann dann besser reflektieren und ich komme voll in meine Gedanken, aber kann mich dann auch super damit beschäftigen. Wobei ich dann gemerkt habe, dass sich einfach alles nur gedreht hat. So, ich kam zu keinem Ergebnis, zu keinem Punkt. Es hat sich einfach immer nur alles gedreht, bis ich irgendwann müde und bekifft genug war, endlich einzuschlafen. Und dann habe ich diesen Cut gemacht vom einen auf den anderen Tag und habe gesagt, Mann, du musst jetzt klar werden im Kopf. Und da war für mich halt ein großer Teil, endlich diese Kifferei zu lassen, in diesem Ausmaß vor allem. Das war echt nicht mehr normal so. Und genau, deswegen möchte ich auch irgendwie jedem da draußen sagen, irgendwie so, ey, wenn du selber merkst, du hast keinen guten Umgang mehr mit der Kifferei und ich sag, es gibt genug Leute, die das so chillig machen und chillig damit umgehen können, aber tief im Innern weiß man, ob diese Droge was für einen ist oder nicht. Man weiß es und manchmal entscheidet man sich dagegen aufzuhören, weil es zu schwer ist oder weil das halt die Gewohnheit ist, einfach zu smoken und dann irgendwie die ganze Zeit viel paranoider und ängstlicher zu sein, als man eigentlich sein sollte, aber man macht das irgendwie bewusst, man manipuliert sich, in seinem Safe Space zu bleiben. Weißt du, weil bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich gesagt habe, okay, ich tue jetzt fett ein Kiffen und mich danach jemand anruft, kann ich sagen, Bro, ich bin zu stoned, um Auto zu fahren. Du machst dir eine Ausrede. So war es zu mir zum Beispiel. Und wenn sich irgendjemand von euch darin wiedererkennt, macht euch Gedanken drüber. Wenn nicht, genießt euer Weed so viel ihr könnt. Also es ist immer noch, ich habe immer noch nichts dagegen und es ist immer noch in den richtigen Momenten cool. Aber sobald man so ein abusive Behavior an den Tag legt, gerade mit Weed, wo du halt nicht dann merkst, dein Körper geht kaputt, wie bei Alkohol oder bei Kokain, wo deine Nase irgendwann operiert werden muss, weil du nicht mal mehr atmen kannst von dem ganzen Scheiß, den du dir reingeblasen hast. Bei Weed ist es halt so nicht. Du merkst keine körperlichen Nebenwirkungen. Und deswegen ist es so einfach, sich zu sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber deine Psyche kann es wirklich sehr belasten. Genau. Mhm. Und dann habe ich gesagt so, dann habe ich mit Navy telefoniert und habe ihm das erzählt und habe gesagt, Bro, für mich ist jetzt gerade ein Punkt gekommen, ich muss mich jetzt auf mich konzentrieren, ich muss heilen, ich muss mir konstruktive Gedanken zu mir selber machen und ich möchte erstmal mit der Musik und mit dem Album und allgemein damit, mit Social Media vor allem, dieser Haufen Scheiße, weg damit. Das ist das Schlimmste, genau. Aber ich muss auch irgendwann wieder dich zu Wort kommen, lass nicht labern so viel.
Nee, alles ist. Es ist ja, es geht hier ja um dich tatsächlich. Aber ja, erstmal mega stark, dass du das geschafft hast, so damit aufzuhören. Ich glaube, das ist wirklich was, womit viele Menschen da draußen strugglen. Und ja, danke, dass du das geteilt hast hier. Und da gerne so offen drüber zu reden, ist, glaube ich, auch nicht was, was alle machen. Was ich aber auch festgestellt habe, ist auf jeden Fall so deine Social Media Präsenz, dass die dann halt auch wirklich weniger geworden ist. Und da dachte ich mir auch so, ja, aber es ist bestimmt auch schwierig, wenn man sich denkt, so, okay, eigentlich mache ich ja gerade ein Album und irgendwie muss ich das promoten, aber ich habe gerade gar nicht die Kraft für Social Media. Das ist ja bestimmt auch voll der Zwiespalt in einem dann, oder?
Es geht, weil dieser Breaking Point mir einfach, der war so ernst zu nehmen für mich einfach, dass ich mir wirklich gesagt habe, nein, ey, es ist gerade wirklich nichts wichtiger als mein Kopf, meine Gesundheit, weil ich habe das seit 10 Jahren nicht gemacht, so, dass ich mir einfach mal dachte, so, jetzt geht's um mich. Es ging immer nur darum, wie geht's weiter, wie kann ich meinem Traum näher kommen, wie kann ich trotz allem allen Steinen, die mir in den Weg gelegt wurden, wie kann ich trotzdem irgendwie vorankommen? Und es war so ein ständiges, irgendwann jetzt so, als es angefangen hat, das Album zu promoten, war ich teilweise so, und ich sag es euch ganz ehrlich, und es ist übel wichtig, dass jemand gibt, der euch das so ehrlich sagt, ich hab, und darin werden sich viele Künstler wiedererkennen, ich hab zwischen Instagram und TikTok alle 5 Minuten hin und her geswitcht und mich gefragt, warum ich immer noch nicht berühmt bin. Ich war richtig verzweifelt, so dass ich mir dachte, und ich bin auch selbstbewusst genug, um zu wissen, dass ich gute Musik mache. Und ich war dann so, dass ich gesagt habe, Mann, wenn ich scheiß Musik machen würde, dann würde ich es einsehen und wüsste, warum es nicht läuft, sozusagen. Mhm. Aber man, die eigene Arbeit, die man da reinsteckt und dieses ganze Herzblut, das kann niemand so greifen wie man selber. Und niemand auf der Welt wird deine Musik jemals so wichtig sein wie dir selber. Und das ist so ein Punkt, den ich auf jeden Fall auf den harten Weg lernen musste. Was aber auch okay ist. Es ist halt einfach heutzutage so, dass man wirklich, selbst wenn man nicht will, viel zu viel Wert darauf legt, wie die Zahlen aussehen. Es ist halt so. Und darum geht's halt dann, dass man sagt, ja, aber ich will ja auch leben oder... Weißt du, bei manchen Künstlern, die sagen, es würde mir reichen, wenn ich einfach einmal im Jahr chillig auf Tour gehen könnte, mein Album machen und meine Core-Fanbase habe, die mich unterstützt. Andere haben viel utopischere Vorstellungen. Aber am Ende ist es immer so, dass die eigenen Erwartungen von Mal zu Mal wachsen. Und egal wie berühmt du bist, du wirst trotzdem, wenn du ganz oben bist, kann mir keiner erzählen, egal welcher Rapper da draußen, er hat Angst vor dem Downfall. Es ist einfach ein Business, das krass auf die Psyche geht und auch bei Leuten, die nicht darüber reden. Mhm. Und das ist auch wichtig zu wissen. Social Media ist nicht die echte Welt. Jeder davon, jeder Künstler, egal wie groß er ist, ob es ein Ruff ist, ob es ein Bones ist, ob es... Egal wer es ist, weißt du, oder ob es auch ein Rin ist, der mittlerweile auch schon öfter vielleicht darüber geredet hat, aber diese Leute, die, es ist relevant zu bleiben, du musst immer da sein, du musst dich irgendwie neu erfinden und dieser ganze Struggle geht einfach krass auf die Psyche, auch wenn ihr es über Social Media, Instagram nicht seht und seht, wow, die haben alle so ein cooles, geiles Leben, Bro, jeder davon liegt abends im Bett und macht sich Gedanken. Wie es weitergehen soll, egal wie erfolgreich du bist. So, es ist nicht so einfach.
Und ich finde das auch mega. Achso, sorry, nee, sag
nee, du, ich wollte nur sagen, dass ich halt diese Sorgen, die man damit hat, einfach auf jedes Level von übertragen lassen, ob du 2000 Follower hast, ob du 15.000 hast oder ob du 150 oder 1,5 Millionen hast. So, das ist eine Künstlerkrankheit, die jeder hat. Und das müsst ihr auch sehen. So, denk nicht, dass es alles so Fun and Games nur. Ist es nicht. Für keinen. Mhm. Ja.
Ich finde dieses Social Media Game, also ich merke das ja schon bei mir, dass ich bei Stories immer gucke, so okay, wie viele Leute haben sich das jetzt angeschaut, wie viele haben es geliked, dann irgendwie 2 Tage später eine Story poste und bin so, hä, warum haben das jetzt weniger Leute geliked? Und man da in so richtig krasse... ja, Selbstzweifel auch reinrutscht, auch weil man sich so schnell vergleicht halt mit anderen Leuten. Ja. Und ich kenne halt auch mega viele Artists, die so, so krass Mucke machen und einfach auf Social Media irgendwie, keine Ahnung, 2000 Follower oder 3000 FollowerInnen haben. Und das ist halt, das einfach null widerspiegelt, wie gut deren Mucke ist. Aber ich finde es immer beeindruckend, wenn Leute echt sagen so, okay, ich verabschiede mich von Social Media, weil ich dann immer denke so, oh Gott, wenn ich das machen würde, so, dann würde das gar nicht mehr laufen und dann kommt man nicht weiter und so. Es ist immer dir wird ja gesagt, du brauchst Social Media, um weiterzukommen.
Stimmt auch, auf eine Art. Vor allem in Musik, es stimmt auch. Aber es geht mehr darum, eine gesunde Beziehung dazu zu finden, weil es einfach super schwierig ist, so sich zu denken, ich muss auf Krampf. Und das ist das Schwierige. Ich habe so gemacht, ich habe TikTok, Instagram, also Twitter sowieso weg mit der Scheiße. Das war das Schlimmste von allem. Habe ich gelöscht, das vermisse ich auch am wenigsten von allem. Mhm. Und TikTok auch gar nicht. Also TikTok wirklich, was ich mir da gedacht habe, dass ich mir da überhaupt, ich denke mir mittlerweile, dass ich mir dafür überhaupt so Mühe gegeben habe und auf Krampf irgendwie versucht habe, ist gar nicht mein Ding als Mensch. Man muss auch einfach wirklich der Typ dafür sein. Und viele Künstler sind einfach nicht der Typ dafür. Die haben nie angefangen, Musik zu machen, um sich zu vermarkten selber auf Social Media. Und irgendwann kam eine Zeit, wo Labels auch keinen Bock mehr hatten, Leute aufzubauen. Die haben einfach nur Bock aufzuspringen. Mhm. So, es gab Zeiten, da haben Labels so Pride, also so Stolz darin gefunden, jemanden von Grund auf aufzubauen. Aber die Arbeit will sich auch keiner mehr machen, weil es auch einfach viel zu viele gibt. Und das ist das, was man auch sehen muss. Jeder Zweite macht Mucke. Es gibt so viel, so ein Überschuss, das ist nicht mehr wie vor 10 oder vor 15 Jahren, wo man so überschaubaren Haufen an Leuten hatte, die Mucke machen und man auch größere Chancen dadurch hatte. Deswegen ist es halt so schwierig mit diesem ganzen Zeug. Ich habe es so gemacht, dass ich einfach Instagram von meinem Handy gelöscht habe und ich nutze es nur noch über den Browser, um DMs zu beantworten. Ich scroll nicht mehr. Das ist eine Sache, die mir übel wichtig war, weil ich liebe Instagram dafür, dass ich mit Fans, mit Leuten kommunizieren kann und ich mag es, diesen positiven Teil von Social Media zu nutzen, aber den ganzen Tag den Scheiß durchzuscrollen und mir zu denken, weil man ist, kann sagen, was man will und ich weiß, Künstler und Rapper hassen es, sich einzugestehen, dass sie verbittert sind. Aber lügt alle nicht. Wir wissen genau, dass ihr es seid. Und ich bin's auch gewesen. Und deswegen habe ich diesen Schritt gewagt, nicht mehr durchzuklicken und mir zu denken, jetzt sind die alle auf Festivals und ich wurde nicht gebucht. Und man erwischt sich dabei und keiner braucht sich anlügen, dass es nicht so ist. Ach, bei mir alles gut. Ich will eigentlich gar nicht. Doch, natürlich willst du. Lüg nicht. Das ist dann bei mir halt auch immer dieses, weißt du, ich sehe dann solche Stories und denke mir so, oh Mann, und oh, ich mit meiner Panik, würde ich das überhaupt schaffen, auf Festivals zu gehen? Aber ich sehe diese Auftritte und eigentlich beneide ich das so krass, auf der Bühne zu stehen. Und ich wäre auch gerne so ein Mensch, dem das alles viel leichter fällt. Und man macht seinen Selbstwert so kaputt damit. Vor allem, wenn man sensibel ist und wenn man eh ein kleiner Zweifler ist. Deswegen ist auch meine Empfehlung, lasst einfach mal die Storys sein. Geht nicht immer auf diese kleine Lupe und seht, wie schön alle anderen Menschen sind, außer ihr so. Das ist nämlich auch so eine Sache. Jeder sieht dann immer so happy aus. Nein. Und deswegen bei mir Instagram ist nur noch für die DM-Funktion da. Und wenn ich mal, aber natürlich will ich es mir auch nicht nehmen lassen, wenn ich mal irgendwas Cooles sehe, eine Story zu machen und einen Beitrag oder Reels, aber nicht mehr auf Krampf. Nur wenn mir was einfällt. Und bei TikTok genauso. Bei TikTok halt wirklich, TikTok würde ich wirklich nur noch benutzen, um was hochzuladen, wenn ich wirklich eine Idee habe, wo ich denke, oh, geil. So, weißt du, die von selber angeflogen kommt, die ich mir nicht auf Krampf aus dem Arsch ziehen muss extra. Und deswegen TikTok, das Schlimmste von allem, hört auf TikTok zu benutzen, hört auf die ganze Zeit rumzuscrollen, weil diese ganzen Infos, nach denen ihr nicht gefragt habt, verseuchen euer Gehirn mehr, als ihr denkt. So, man nimmt diese Informationen auf, man speichert sich einen Teil davon ab und es ist schon zu viel, weil das ist gerade das, worüber ich mir so viel Gedanken gemacht habe in letzter Zeit, ist, dass TikTok es ist einfach ein Brainmeld, aber der Punkt für mich ist wirklich, das sind alles Infos, nach denen ich nie gefragt habe. Es ist doch viel geiler, irgendwie auf YouTube zu gehen und erstmal nach dem Scheiß suchen zu müssen, den man wirklich gerade sehen will oder über den man sich informieren will, anstatt alles reingespült zu kriegen und alles so komprimiert wie möglich in 15 Sekunden alle Infos in dein Gehirn. Das funktioniert nicht. Man guckt dir ein 20-Minuten-Video oder so an. Einfach so, auch für deine Konzentration, für den Kopf, für den Fokus. Und ja, das ist so eine Sache, die ich gelernt habe. Und TikTok kommt nie wieder auf mein Handy.
Ja, also ich habe das auch ganz, ganz, ganz doll bei meiner Aufmerksamkeitsspanne gemerkt. Jetzt, ich habe vor kurzem Bachelorarbeit geschrieben und ich fand es so krass, wie schwer es mir gefallen ist, einfach längere Texte zu lesen, womit ich früher halt nicht so das Problem hatte. Aber ich halt merke, ich betreibt bestimmt so 1-2 Stunden am Tag wirklich so Doomscrolling auf Instagram. Ja. Und also bei mir ist dieses Brainmelt ist auf jeden Fall schon, hat schon richtig eingesetzt. Aber ganz anderes Thema. Ich fand es vorhin ganz funny, dass du gemeint hast, du rappst ja nicht mehr so übers Kiffen, das hast du früher gemacht. Und ja. Ich hatte dann, letztes Jahr hatte ich einen lustigen Moment, nämlich in meinem Release-Radar, als ich von dir einen Song in meinem Release-Radar hatte, der hieß Osterhase, Osterhase.
Osterhase, ja.
Genau, und ich war auch so richtig so, hä, aber das klingt nicht... Das klingt ganz cool. Also es klingt halt einfach nicht nach der Mucke, die du gerade machst. Und ich habe das jetzt erst bei der Recherche gerafft, dass du so ein quasi auch so ein Tape mit
Days in the Soundcloud. Nein, genau. Das war Days in the Soundcloud. Das waren Songs von Soundcloud aus der Soundcloud-Zeit, genau, die ich dann auf Spotify hochgeladen habe. Genau.
Ja, ich habe mich ein bisschen gefragt, wie kamst du auf die Idee, die Sachen nochmal auf Spotify hochzuladen? Weil ich mir auch dachte, so vom Soundbild her ist das ja einfach, ja, waren es halt einfach teilweise ältere Songs und hat ja gar nicht mehr zu dem Soundbild gepasst, was du letztes Jahr hattest. Und auch bei manchen Texten war ich so, okay, die sind jetzt schon sehr sexistisch. Okay, andere Leute hätten das, glaube ich, versucht, einfach wegzugraben.
Nein,
und
ach, es gehört doch dazu. Ich weiß das, wie ich früher geredet habe und wie es war. Ich weiß halt, dass es falsch ist, aber man muss halt dazu stehen und einfach sagen, hey, ich bin jetzt ein erwachsener Mann und ich habe dazugelernt. Ich finde einfach, man kann Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einfach nicht so viel vorwerfen, dass sie noch keinen Plan haben, wie man mit Menschen umgeht oder vielleicht auch wie man redet oder was dein Frauenbild ist oder so. Ich hoffe einfach nur, dass es heutzutage die jungen Leute das schon viel früher checken. Mhm. Aber ich finde, da steckt einfach viel dahinter, dass Leute auch sehen können, dass man gewachsen ist. Man muss nicht so tun, als wäre man schon immer so gewesen, wie man jetzt ist. Da steckt ja auch viel mehr dahinter. Das ist ja alles eine Wachstumssache. Und genau aus solchen Gründen denke ich mir halt so, ich habe nichts zu verstecken. Hört gerne an, was ich mit 18, 19, 20 gesagt habe. Da war ich halt noch ein dummer kleiner Junge oder so, mhm, oder halt noch jünger, weißt du, und nicht so reflektiert und noch nicht so vom Leben gezeichnet einfach. Und ich finde einfach übelst wichtig, dass man dazu steht, wie man mal war und dass man seine Fehler gemacht hat in der Jugend oder so, dass da sehe ich gar keine Schande darin, dass man mir irgendwas nachsagen könnte irgendwann mal, weil ich bin da auch super offen, wenn du mir jetzt sagst, es gibt einen Song von mir auf YouTube, der heißt Frauen. Hör dir den auf keinen Fall an. Da geht es um Sachen wie, mach mir was zu essen, Bitch, und sowas. Und da war ich 19. Mein Gott, da hat man sich halt mal ein bisschen cooler gefühlt, als man wirklich war. Und so richtig ernst hat man es auch nicht gemeint. Aber machen würde man es auch nie wieder. Mhm. Weißt du, und das ist halt so, man hat einfach daraus gelernt und ich find's menschlich, weil man muss nicht jeden Fehler, den man gemacht hat, auf Krampf aus dem Internet entfernen, so, steh einfach dazu. Es ist übel einfach, zu Fehlern zu stehen. Es ist gar nicht so schwer, aber das, bei den meisten Leuten ist da halt einfach so ein riesen Ego, was so dazwischen. Und nee, überhaupt nicht. Wenn dir irgendeine Zeile auffällt, die ich irgendwann mal gesagt habe, dann würde ich einfach, wir können gern darüber reden so. Und ich stehe auch gern zu den Fehlern, die ich gemacht habe. Und deswegen habe ich damit gar kein Problem, wirklich.
Mhm. Ja, ich glaube, ich habe mir das halt jetzt erst zur Recherche, wie gesagt, angehört, dieses ganze Tape. Und war an manchen Stellen, stand ich wirklich so da und war so, okay, also weiß ich ja nicht. Das sind jetzt schon so Aussagen, die ich klar einordnen konnte, dass die eben von früher sind und dass ja damals auch eine ganz andere Zeit war. Und klar braucht man nicht drüber reden. Aber ich so ein bisschen verwirrt war, dass man sowas dann nochmal auf Spotify hochlädt und eben nicht auf Soundcloud belässt.
Verstehe ich auch. Aber ja, wie gesagt, ich hatte einfach auch so ein bisschen, ich wollte einfach meine Diskografie auf Spotify haben. Ich habe ja auch OKZ, das habe ich zur selben Zeit hochgeladen. OKZ, Kamasutra, 92.8, meine älteren Tapes und die Days in the Soundcloud halt. So, das war halt einfach, es war halt damals so. Wir saßen da halt wirklich und ich mach da kein Geheimnis draus. Ich bin in einem super toxisch männlichen Freundeskreis groß geworden, manche davon haben sich davon immer noch nicht emanzipiert, aber es gibt Gründe, warum ich mit manchen Leuten nicht mehr so bin, wie ich es heutzutage bin, also ganz privat, von der Musik unabhängig, weil ich einfach rausgewachsen bin aus der Sache. Und wir waren halt einfach ein kleiner toxischer Haufen. Wir waren Biedekheimer Straßenjungs. Wir haben mit 15 gesoffen auf der Straße und waren kleine Assis. Es ist einfach so. Und wir haben über das Leben erzählt, was wir gelebt haben. Und ich kann das nicht ändern. Und wir saßen in Sessions, haben gesmoked, haben gesoffen und haben Scheiße gelabert. So wie es heutzutage vielleicht auch, weiß ich nicht. Und ich denke mir halt einfach, wie ich schon davor gesagt habe, so ein paar jungen Kerlen, ich will das auch nicht meinem jüngeren Ich vorwerfen, dass er mal so war, weil es einfach Gründe dafür gab und dass man in jüngeren Jahren auch noch viel mehr seine eigene Meinung zurücksteckt, um mit seinen Freunden cool zu sein. Das sind alles Gründe dafür, warum so toxischer Scheiß entstanden ist. Und gerade jetzt, guck mal, wir würden darüber niemals reden, wenn du das nicht gehört hättest. Und wie wichtig ist es vielleicht für andere, das jetzt zu hören? So steh zu deinen Fehlern. Wenn du mal sowas gemacht hast und jemand das entdeckt, Bro, alles gut. Aber wenn du das kommunizieren kannst und wirklich ernsthaft zeigen kannst, dass du jetzt nicht mehr so denkst oder nicht mehr so bist, dann ist es doch einfach übel viel wert, denke ich. So, genau.
Voll. Also ich finde auch, jeder hat eine zweite Chance oder mehr Chancen verdient. Und wenn man halt sieht, Leute haben sich weiterentwickelt, bin ich jetzt auch die Letzte, die so sagt, so okay, aber guck mal, 2010 hat der ja das und das gesagt. Weil wenn man genau sieht, okay, 2023 sagt die Person solche Sachen halt auf jeden Fall nicht mehr, dann finde ich, also ansonsten müssten wir auf jeden Fall 3/4 der Deutschrap-Szene canceln oder ja, wahrscheinlich mindestens. 90%, schätze ich mal. Was ich auch ganz funny fand, war, dass du in einem Rap.de-Interview mal so ein bisschen...
Boah, wie deep bist du reingegangen?
Ja, das ist mein Job. In einem Rap.de-Interview hast du mal angefangen, über ganz viele Rapper zu ranten. Das fand ich sehr lustig. Da habe ich dich nämlich eigentlich auch nicht so gesehen eigentlich. Ich glaube, das war 2019 oder 2016, ich weiß nicht, wo du...
Könnte 2016 sein.
Wahrscheinlich, ich glaube, 2016 war das.
Ja, klingt danach.
Da hast du Prinz Pi als 35-jährigen Jugendlichen bezeichnet und
ja,
Lance
ich auch
Butters
immer noch so
als
machen.
Furchtbar.
Echt? Lance? Oh, das tut mir leid im Nachhinein.
Das hat mich auch sehr gewundert.
Das tut mir tatsächlich. Bei Prinz Pi bin ich immer noch derselben Meinung. Das ist für mich der einfach die Epidemie der Cringeness in Deutschland. So. Und ich habe ja auch Homies, die mit ihm schon zusammengearbeitet haben und so. Ist ja auch cool, Mann. Aber ja, es ist so und wird immer so bleiben. Aber bei Lance tut es mir eigentlich sogar leid, weil er im Nachhinein auch echt sich musikalisch krank entwickelt hat. Aber ich weiß nicht, ob das nach 2016 halt passiert ist, diese eher bisschen conscious Sachen, die er auch gemacht hat, die mir dann auch ein Freund von mir näher bringen musste, weil ich so, boah, Bro, wir müssen nicht dunkelrote Augen hören. So, aber dann, oh, er macht jetzt richtige Mucke. Ja, dann bin ich dabei, Bro. Und deswegen würde ich die Aussage im Nachhinein auch revidieren. Mhm. Aber bei Prinz Pi bleiben wir drin.
Ja, das check ich. Also ich war früher großer Prinz Pi-Fan, aber...
waren wir alle.
Ich sehe das.
Mal.
Ja,
aber vielleicht macht's das deswegen noch schlimmer.
Ja, ich glaube auch. Es ist auch so ein bisschen Scham vor sich selber, dass man mal da saß und
Ich war Würfelzeiten und sowas. Ich war der wo es noch den wirklich coolen Prinz Pi gab. Diesen... Einfach so Berliner Jung, so, aber das ist ja schon seit 30 Jahren vorbei. Der ist ja jetzt bestimmt auch schon 57. Spaß.
Ich habe gestern auch aus einer Unterhaltung heraus gegoogelt, wann Keine Liebe rauskam, der Song, und der kam einfach 98 raus. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich dachte, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass der so alt ist, dieser Track. Aber ja, ich bin halt mehr so mit Kompass ohne Norden und so. Das war schon mehr so
das
mein
war
Film.
Mein,
also.
Das war mein letztes Prinz Pi-Album, das ich gekauft hatte, das ich einmal angehört habe und dann zerbrochen. Bei dem Album war es für mich komplett vorbei. Das war mir schon zu viel. und ich leg meine Füße in der U-Bahn auf den Stuhl und mir doch egal, was der Kontrolleur sagt. So, Bro, das war genau diese Zeit. Du bist jetzt echt zu alt für diese Art von Mucke. So, das ist nicht mehr authentisch, Bro, so wirklich.
Ja.
Also so hab ich's halt gefühlt, aber mein Gott.
Ich war halt 13. Ich hab's sehr dolle gefühlt, so. Muss man auch sagen, ich bin da nochmal ein bisschen andere Generation. Aber was mich interessieren würde, hast du heute auch immer noch so starke Gefühle gegenüber anderen Deutschrappern oder bist du eher so, ja, keine Ahnung, mich interessiert das gar nicht und eigentlich ist mir das alles ganz egal?
Also, guck mal, ich glaube, wir hatten alle diese, also gerade was jetzt Rapper da draußen betrifft, wir hatten alle diese Phase, wo wir super tief in diesem ganzen Deutschrap-Trash-Game und wir gucken uns alle Was-Los-Interviews an und finden das witzig und teilen Ausschnitte davon miteinander und sowas. Irgendwann ging es mir so krass auf den Sack, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich bin raus. Ich gebe mir nichts mehr nur um für mein, also es hat mich auch nicht mehr entertained, so. Es hat mich gar nicht mehr entertained und dann habe ich auch aufgehört, mich damit zu beschäftigen und damit hat sich auch so ein bisschen mein, ich würde es nicht mal Hass nennen, aber so mein, weiß ich nicht, so dieses, das lustig zu finden. Ich fand's dann einfach nur noch erbärmlich und dann möchte ich mich auch nicht mehr drüber äußern, so. Weil wenn's in einem lustigen Kontext ist und wenn ich halt einfach was peinlich finde, dann sage ich das auch gerne. Ich habe damit kein Problem. Aber so auf eine bashende Art und Weise gar nicht. Und wenn, dann habe ich mir so in den letzten 2 Jahren eher versucht anzugewöhnen, so, mal, guck mal, so, Bro, du bist jetzt so langsam 30 Jahre alt. Guck dir lieber mal die jungen Leute an und gib denen Props und sag denen, dass das, was sie machen, cool ist und sowas. Anstatt so, ich bin, also ich persönlich für mich sag so, ich bin aus dem Alter raus, dass ich mich mit anderen vergleiche, dass ich mich cooler finde als andere und dass ich das irgendwie sagen muss. So, dafür beschäftige ich mich eigentlich auch zu wenig damit. Und wenn ich was höre, was ich gut finde, schreibe ich lieber, ey, geiler Song, mach weiter so. Anstatt dann irgendwie zu twittern, wie peinlich ich den und den finde und sowas. Die Phase habe ich hinter mir tatsächlich, würde ich sagen.
Ja, dachte ich mir schon fast. Aber ist ja auch schön, mal so ein bisschen positive Vibes dann an neue Leute zu geben. Ich finde, das ist
ja
eigentlich
wichtig.
Mega, mega gute Message. Ich denke, es könnten sich generell mehr Leute untereinander Props geben. So. Das
ja, ey, wir sind hier in Deutschland, sowas macht man hier nicht gerne. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich anders ist in anderen Ländern oder ob es halt vielleicht doch einfach wieder diese Musikszene-Ego-Sache ist, dass man sich gegenseitig einfach nicht gönnt oder so denkt, wenn ich ihm jetzt helfe und er dann größer wird als ich oder Ich will meine Reichweite nicht hergeben. Selbst wenn du mein bester Freund bist, kriegst du meine Reichweite nicht und sowas. Das sind Egos. Das sind fucking Riesen-Egos. Und damit muss man halt lernen, umzugehen. Wenn
Voll.
Man Musik machen will.
Ich finde, das waren schöne letzte Worte auch an der Stelle. Es hat mich sehr gefreut, Cass.
Mich auch.
Dass du hier bei mir im Podcast warst. Und an euch da draußen, ihr könnt jetzt schon 3, 4 Singles vom Album hören?
Ja.
Ja, genau. Es kommen noch ein paar und dann im Dezember kommt das Album Die traurigste Disco der Welt. Das solltet ihr auf jeden Fall anhören. Ich habe schon gehört, es ist fantastisch. Und ja,
Dankeschön.
Damit verabschieden wir uns und sagen bis bald, tschüssi.
Bis bald, tschüssi.
Backspin. Podcast.